Erschreckend gut. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Heute sind wir bei den Monstern mal zu dritt. Michael Schillinger, Chef und Gründer der Sportmarketingagentur Apollo 18, zündet zusammen mit einer deutschen Basketballlegende steile Content-Raketen. Pascal Roller, ehemaliger Nationalmannschaftskapitän, arbeitet heute in der Kommunikation von PwC. Was Michael und Pascal zusammen an den Start gebracht haben, erzählen sie Host Dirk Benninghoff. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Monsterfreundinnen und Freunde, wir sind heute zum zweiten Mal nicht nur auf der Audiospur zu hören, sondern jetzt auch zu sehen. Und da trifft es sich ganz hervorragend, dass wir mit dem lieben Pascal hier, einen leibhaftigen deutschen Fernsehpreisträger, sitzen haben. Schilder doch mal vorab, wie es dazu kam.
Also wir haben letztes Jahr mit Magenta Sport für die Sendung rund um die Basketball-Weltmeisterschaft tatsächlich den Fernsehpreis gewonnen. Insofern die ganze Crew, ich war in München vor Ort, habe das aus dem Studio raus quasi kommentiert. Das Ganze, die Finalrunde war ja auf den Philippinen. Und das kam sehr unverhofft, aber umso schöner natürlich.
Super, also echt ein Profi hier. Daneben ist natürlich der liebe Michael, ihr habt es eben im Trailer gehört. Und euch allen ein herzliches Willkommen. Wir sprechen heute über Sportmarketing und einen ganz besonderen Case. Nennt sich The Perfect Fit, deshalb haben wir die beide hier. Ja, Agenturmensch und Kunde dazu, mal im Doppel, deshalb eine Dreierrunde heute, freue ich mich ganz besonders hier in Hamburg im Studio. Wir sprechen hier im Monsters of Content Marketing gerne über Best Cases, Pascal, über Vorzeigebeispiele, auch nicht nur aus Content Marketing, ehrlicherweise, sondern auch aus PR und klassischem Marketing. Und euer The Perfect Fit ist aus meiner Sicht so ein Beispiel, so ein Best Case. Ja, was macht das Projekt, was macht diese Art von Sports Sponsoring so besonders für dich?
Also die Besonderheit aus meiner Sicht liegt in der Emotionalität des Ganzen. Also Sport hat einfach diesen emotionalen Faktor, den wir in doch ganz vielen anderen Bereichen des täglichen Business so nicht haben. Also die Möglichkeit, die Sport einfach bietet, über Grenzen hinweg irgendwie Menschen zusammenzubringen, zu vereinen auch, sich einem gemeinsamen Ziel oder Thema zu widmen. Das ist das, was irgendwie Sport für mich darstellt und wie gesagt auf einer hochemotionalen Ebene.
Und was passiert da so bei Perfect Fit? Worum geht's? Also wir können ja nicht voraussetzen, dass alle da draußen, die meisten sicher, aber alle das schon kennen. Erzähl mal.
Ja, Perfect Fit in ein paar Sätzen zusammengefasst. Also Perfect Fit ist eine Kampagne, die wir aufgesetzt haben, weil wir festgestellt haben natürlich, auf Seiten der Sportler gibt es aus unserer Sicht diesen perfekten Moment. Das heißt, er setzt sich zusammen aus mehreren Faktoren, das Körper, Geist, die Situation, das Umfeld, einfach alles passen. Dann ist es so ein magischer Moment quasi, wo die Top-SportlerInnen ihre Leistung erbringen können und müssen. Und wir als Unternehmen, die auch Top-Leistung erbringen müssen, haben gesagt, uns interessiert, was da passiert auf dieser Seite, und wir haben die Erfahrung zugänglich gemacht. Erst einmal haben wir natürlich die SportlerInnen gefragt, erzählt uns mal davon, und wir haben das Ganze in Form von Interviews dann letztendlich unseren Mitarbeitenden, aber auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, haben das auf einer Landingpage eingestellt und da wirklich tolle Insights bekommen, die hoffentlich dann auch unterstützen, für den einen oder anderen Mehrwert bieten.
Welche Rolle spielt Apollo 18, Michael, bei dem ganzen Projekt? Was habt ihr da übernommen?
Ja, wir sind letztendlich der begleitende Agenturpartner. Das heißt, wir produzieren den Content, wir machen Vorschläge, wir diskutieren mit Pascal und seinem Team und helfen dann bei allen Themen, diese PS sozusagen auf die Straße zu bringen, um The Perfect Fit letztendlich auch in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Was sind da die Hauptkanäle? Also ich nehme mal eine Social Media Landing Page, hast du gesagt, und wissen wir, dass natürlich Reichweite in erster Linie durch Social Media entsteht. Was zieht da ganz besonders, und habt ihr auch so in Sachen Reichweite so ein, zwei Highlights, die richtig rausgestochen sind?
Haben wir ja. Also wir beschränken uns tatsächlich in dem Fall auf digitale Medien. Das ist so ein bisschen auch dem Budget geschuldet, aber es liegt auch letztendlich da an der Zielgruppe, die bei PwC, im PwC-Stakeholder-Kosmos ja relativ spitz ist. Also sprich, Wirtschaftsmedien war das Umfeld, in dem wir uns mit diesem Thema rausgetraut haben und bewegt haben primär. Besonders Kanäle, die wir benutzen, sind organisch LinkedIn und Instagram bei uns. Wir haben dann aber auch über Google AdWords oder Paid Media natürlich in diversen Bereichen Anzeigen platziert. Hervorgestochen hat und was wir gesehen haben, was super funktioniert hat, ist, wenn wir auf organische Posts nochmal Paid Media hinterlegt haben, also Sponsored Posts, gerade in dem Kontext, wenn wir mit Athletinnen da unterwegs waren. die wir dann nochmal verteckt haben, die dann auch nochmal ihre Followerschaft letztendlich auf dieses Thema gelenkt haben. Also das war tatsächlich für uns sehr schön zu sehen, dass das sehr gut funktioniert.
Wer ist denn da so dabei? Was für Namen? Was für Sportler sprechen wir? Also wer sind da eure Zugpferde?
Genau, also wir haben einen sehr großen Pool an SportlerInnen. Also das muss man einmal vorweg erwähnen, bevor ich gleich ein paar Namen droppen lasse, die jetzt speziell für die Kampagne als Testimonials aufgetreten sind. Aber wir sind tatsächlich in der Breite, also im olympischen und paralympischen Bereich, in allen Sportarten als nationaler Förderer der Sporthilfe Förderer. Es ist jetzt so, dass wir für die Kampagne gesagt haben, gut, wir suchen uns vier Beispiele raus. Das war einmal Johannes Flors, also Parasprinter. Selin Orus, Christopher Rühr, beides Hockeyspieler, und dann noch Daya Varfolomeev, rhythmische Sportgymnastin.
Und muss ich mal fragen, weil ich sie mir so parat habe, wie haben die abgeschnitten?
Also wir haben unter allen teilnehmenden Medaillengewinnerinnen, also wir sind im Hockey bei den Herren ja Silbermedaillengewinner, wir sind, Johannes Flors hat auch eine Silbermedaille gewonnen und Daya Varfolomeev hat als 17-Jährige die Goldmedaille gewonnen der rhythmischen Sportgymnastik. Insofern nur die Hockey-Damen sind leider, also aus ihrer Sicht leider, für uns ganz toller Erfolg, aber ganz unglücklich, ich glaube das Viertelfinale war es dann ausgeschieden.
War ja extrem erfolgreich, was die Attention und die Reichweite und Interaktion auf euren Formaten auch angetrieben haben dürfte, oder?
Absolut. Also uns hilft es immer, wie eingangs gesagt, dass die SportlerInnen uns dann mitnehmen auf den Kanälen. Aber das haben wir natürlich sichergestellt, in dem Fall durch die vier Testimonials, dass sie so eng an uns dran waren und wir an ihnen. Dass wir sowohl über Glückwunschposts, aber die dann weiter transportiert haben in ihre Netzwerke, natürlich da die Reichweite vergrößern konnten.
Sage Micha, zum Background des Ganzen. Was waren die dezidierten Ziele des Kunden und euch und auch Zielgruppen dabei?
Die Ziele, die wir haben, sind, dass wir in einem emotionalen Umfeld eine Marke erlebbar machen, dass wir Stories schreiben, die eine gewisse Öffentlichkeit mitbringen durch die Personen, die interviewt werden, wie jetzt zum Beispiel die Olympiasiegerin. Und wir suchen halt Stories zu schreiben, die Interesse wecken, die Marke authentisch einbinden. Und manchmal legt man auch noch ein bisschen Geld dahinter als Paid Social. Das heißt, wir machen nur Sponsored Posts. Der Content muss funktionieren ohne Geld. Aber wenn er funktioniert ohne Geld, dann noch ein bisschen was hinterherlegen, dann gibt's eben die Reichweite, die PwC da gesucht hat. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr erfolgreich waren. LinkedIn ist eine fantastische Plattform für solchen Content, der aus dem Sport Dinge identifiziert, die für das Business relevant sind. Das erzählt sich leicht, das ist genau die richtige Plattform. Und zu den Zielgruppen soll lieber Pascal was sagen.
Genau, auch zu den Zielen nochmal. Man kann ja auf eine Awareness gehen für eine Marke, aber es ist eine Marke, die ja sehr B2B geprägt ist. Ich kann aber auch, natürlich, was ja viele mit, was in fast allen Content-Kampagnen aus meiner Sicht derzeit gemacht wird, in Employer Branding und Recruiting-Effekt haben. War das zum Beispiel ein Ziel? Und daher definieren sich dann auch die Zielgruppen von Perfect Fit?
Also tatsächlich ist Employer Branding ein positives Beiprodukt gewesen, weil wir auf Instagram tatsächlich diese Zielgruppe sehr stark ansprechen und mit dem Thema sicherlich da auch einen Nerv der Zeit getroffen haben. Es ist aber nicht unsere primäre Zielgruppe gewesen. Dazu muss man wissen, dass wir das Thema im CS-Bereich bei uns integrieren. Also das Sportsponsoring oder das Engagement bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist tatsächlich kein Thema, mit dem wir raus an den Markt gehen und Leads zu generieren, sondern es ist ein Thema, mit dem wir als Unternehmen unserer unternehmerischen Verantwortung in der Gesellschaft gerecht werden wollen. Also das heißt, wir versuchen diesen Sport, das Emotionale, aber auch die Werte des Sports, die Vorbildfunktion von SportlerInnen zu nutzen, indem wir sie unterstützen. Und entsprechend ist unsere Zielgruppe oder vielleicht mit dem Ziel angefangen, über eine Reputationssteigerung einen positiven Effekt auf das Unternehmen natürlich zu erzielen. Entsprechend ist die Zielgruppe, ich hatte das vorhin angedeutet, das PwC Stakeholder Cost, der ist sehr breit gegriffen und das ist für uns auch sehr schwierig, da diesen detailliert zu benennen, weil wir, wie gesagt, in dem Fall nicht auf Leads gehen, sondern allgemein auf
daher eine auch Reputationssteigerung. LinkedIn,
genau, also LinkedIn sehr breit aufgestellt, also auch thematisch bei uns ja, also wir als Unternehmen sind ja über die Wirtschaftsprüfung, strategische Unternehmensberatung, Steuerrechtsberatung und so weiter, also in ganz vielen Bereichen ja als Experten unterwegs. Insofern ist LinkedIn auch ein Kanal, gerade unser Corporate-Kanal, der all diese Interessen abdecken muss und deshalb eine sehr breite Zielgruppe einfach auch anspricht.
Du hast Werte angesprochen, CS. Es ist dann wichtig, dass die AthletInnen auch für gewisse Werte einstehen. Haltung, haben wir ja auch einen Fall von Haltungsmarketing. Wählt ihr danach gezielt die Sportler aus, die ihr unterstützt? Oder wählt ihr die Sportler auch nach Storytelling-Gesichtspunkten aus? wo lässt sich eine tolle Geschichte erzählen, was bei manchen Sportarten sicherlich einfacher ist als bei anderen? Oder wie kommt dieser Prozess, wie kommt dieser Recruiting-Prozess sozusagen überhaupt zustande?
Ja, also die Werte verbinden uns eher mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Also das ist unser primärer Partner. Wir sind ja Förderer der Sporthilfe und die Sporthilfe entscheidet im Endeffekt in Abstimmung mit den Landes- oder Sportfachverbänden vielmehr, welche Mittel welchen Athletinnen zur Verfügung stehen. Es gibt zwei Sonderpool-Töpfe, das ist einmal die Elite-Plus-Förderung und einmal die Para-Elite-Förderung, wo wir als PwC nochmal eine Sonderförderung möglich machen. Da haben wir auch direkteren und Zugriff auf die Athletin, weil wir wissen, wo unsere Unterstützung dann konkret ankommt und in welcher Form. Wir haben tatsächlich aus diesen beiden Pools uns dann Athletinnen genauer angeschaut. Also jetzt zu der Frage, warum wir sie ausgewählt haben und natürlich geschaut, welche Geschichten sind besonders spannend für uns nochmal und welche lassen sich besonders gut nochmal auch auf das Business, also diese Parallelen zwischen Sport und Business übertragen. Und also Johannes Flors als Beispiel, der als Thema uns die Entscheidungsfindung im Endeffekt in dem Interview näher gebracht hat, das war natürlich höchst spannend. Der hat sich mit 15 proaktiv quasi dafür entschieden, also ist ein Paraathlet und mit einer Fehlstellung der Unterschenkel geboren, diese sich amputieren zu lassen, um letztendlich ein völlig neues Leben danach zu beginnen. Und das ist natürlich eine extreme Entscheidung, vor der so ein junger Mensch steht. Und diesen Prozess schildert er in diesem Interview. Und das ist natürlich, wo wir auch tagtäglich gefühlt vor großen Entscheidungen stehen und lässt das alles so ja teilweise ein anderes Licht rücken oder auch relativieren. Aber wie er einfach glaubhaft oder plausibel erklärt, es gibt für ihn nur schwarz oder weiß. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann lebe ich damit. Das ist natürlich höchst spannend zu sehen.
Ihr habt die Geschichten produziert. Habt ihr die Sport auch bei Olympia oder Paralympics nochmal näher begleitet? Habt ihr da im Umfeld von diesen Großereignissen die Berichterstattung auch noch intensiviert und noch mehr Content? Oder war das eher der Plan von vornherein getaktet? Erzähl mal, wie ihr vorgegangen seid in der Umsetzung.
Spannende Frage, gerade im Kontext des der IOC-Regularien. Das heißt, wenn
ganz naiv gefragt.
Ja, ne? Ja. Wenn aber dafür sind wir Spezialisten. Wir verstehen dieses Stakeholder-Universe und da ist es halt der Fall, dass wenn man Partner der Deutschen Sporthilfe ist, dann ist man nicht Partner der Olympischen Spiele oder der Olympiade in den 4 Jahren dazwischen. Und da gibt es eine sogenannte Frozen Period. Das heißt, während Olympia, davor, danach kann man nur sehr, sehr eingeschränkt kommunizieren. Also gehört es dazu und das möchte ich noch ergänzen zu Pascals Aussage. Wir suchen die Stories. Wir müssen wissen, welcher Sportler was erlebt hat, wie dieses Erlebnis auf das Business zu übertragen ist. Recherchiert man einfach, man fragt im Kollegenkreis, wir diskutieren mit Pascal, er ist ja auch sehr, sehr tief drin und findet einfach Stories, wo wir sagen, ey, die ist gut und die wollen wir produzieren. Und dann gehört, glaube ich, auch noch ein bisschen ein Gespür dafür, ob es sich da um einen Medaillenkandidat oder Kandidatin handelt. Da lagen wir diesmal ganz gut. Vielleicht klingt uns das nicht immer.
Ist ja hervorragende Bilanz, oder?
Ja, das ist eine sensationell gute Bilanz. Ja,
sensationell. Aber das war schon der Plan. Bei dem Hockey kann man irgendwie hoffen, dass es gut ausgeht. Auch bei den anderen beiden war man eigentlich da guter Dinge. Das gehört dann auch dazu. Und dann muss man das im Vorfeld machen. Und die waren ja zeitlich unabhängig, die Stories. Die Geschichte mit den amputierten Unterschenkeln hat nichts mit den Olympischen Spielen zu tun, sondern besser ist es sogar, vorher zu produzieren und dann zum richtigen Zeitpunkt zu distribuieren oder zu nutzen. Und so haben wir halt versucht, es so auszutarieren, dass es am Schluss ein System gibt, wo die Ziele erreicht werden, intern wie extern.
Wir haben ja ein kleines Schlupfloch letztendlich gefunden, also deshalb, das will ich noch ergänzen wollen, haben wir auch nicht alles nach außen tragen können, also aufgrund der angeschriebenen Frozen Period, wo man einfach dann eben bestimmte auch Wörter nicht und Umschreibungen nicht mal benutzen darf.
Wir haben das, muss ich mal kurz einhaken aus meiner Erfahrung, wir haben derartige Kommunikation für einen anderen Kunden gemacht, Fischer Appelt, also nicht Apollo 18, sondern sag ich mal Kern Fischer Appelt sozusagen. Shoutout an dieser Stelle an Goldruderer Olli Zeitler. Und da habe ich festgestellt, dass man allein bei der Nutzung des Wortes Olympia schon extrem eingeschränkt beziehungsweise es eigentlich kaum nutzen kann und dass man auch nicht so einfach Olympiasiegern, die man selber sponsert, gratulieren kann, oder?
Ja, absolut, da gibt's Blüten. Man darf auch als kleiner Bäcker in Hintertupfingen nicht sagen, ich mache jetzt die Euro-Brezel zur Europa-Fußballmeisterschaft, weil Euro ein geschütztes Wort ist. Und da kommen zudem hoffentlich nicht die Anwälte, wenn man das für ein Unternehmen macht, kannst du davon ausgehen, dass Anwälte dann anrufen oder eine Abmahnung schicken. Das ist ein hart umkämpftes Thema. Ich verstehe das. Es gibt ja Sponsoren der Olympischen Spiele, die sehr, sehr viel Geld investieren und die wollen dann eben da auch ihre Rechte wahren. Aber man kann Dinge drumherum machen und es hat sich auch aufgelockert. Also es war früher viel, viel härter. Dann gab es eine Klage von einer deutschen Eisschnellläuferin, die gesagt hat, das ist doch Quatsch, weil ich verdiene in allen 4 Jahren habe ich quasi dieses globale Spotlight und genau in der Phase darf ich meine privaten Partner oder meine persönlichen Partner nicht kommunizieren. Das heißt, es wurde ein bisschen leichter und da muss man alle Regularien kennen und dann kann man auch schon Dinge machen. Vor 5 oder 6 Jahren konnten wir einem Sportler nicht mal zu dessen Geburtstag gratulieren im Namen der Marke, weil er unterschrieben hat, dass mit seine Partner mit ihm gar nichts tun in dieser Phase.
Aber im Grunde genommen ist das, spielt euch auch so ein bisschen ja in die Hände, würde ich als Laie mal sehen, weil ihr als Sportagentur bei Apollo 18, Sportmarketingagentur, natürlich mit den Regularien vertraut seid. Bei euch gibt's keine, wow, wie, darf man Olympia nicht verwenden, weil ihr kennt das ja alles. Quasi so, als wenn ich meine Steuererklärung ist so kompliziert, brauche ich auch mal einen Steuerberater, ja. Das spielt euch ja so ein bisschen entgegen, weil das ist ja ein Terrain, das nicht jede Agentur kennt einfach, oder?
Ja, absolut. Man muss das halt alles kennen und sich immer up to date halten. Und das ist ja die Wette, die wir eingehen als Spezialist. Wir glauben, dass Sportmarketing jeden Marketing-Euro deutlich leveragen kann, vergrößern kann, wenn man die richtigen Stories findet und wenn man alle Regularien einhält. Und man hat ja auch andere Stakeholder. Jeder Athlet hat 5, 6, 7 Sponsoren. Man muss bei jedem Shooting drauf achten. Ich würde euch mal empfehlen, schaut mal bei einem Golfturnier, wie der Sportler den Pokal hält. Man wird immer die Rolex sehen am Armgelenk. Und das muss man eigentlich dann wissen. Und man muss bei Content in Produktion auch die immer so ein bisschen mitdenken und ehren, dann ehren die auch die anderen Partner.
Hast du mehr solcher Beispiele, finde ich interessant. Viele. Müssen wir mal sehen. Also Leute, achtet auf die Rolex. Pascal, ihr geht auch, was ich bemerkenswert fand, mit den Sportlern auf Bühnen. Habe ich gesehen, dass ihr auf Events auch präsentiert. Ist das auch so ein Gedanke dahinter, ihr als Partner im Perfect Fit mit den Sportlern, auch als Team, ist das noch viel wichtiger als mit anderen Marketing-Kundenbeziehungen?
Also ja, genau. Wir versuchen auf jeden Fall über den rein monetären Fördereffekt noch mehr den SportlerInnen mitzugeben. Und das ein Beispiel ist tatsächlich, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, auf Bühnen zu gehen, also sprich sich auch als Speaker, als Talker weiterzubilden. Das andere ist tatsächlich, dass wir auch unser Know-how nehmen, also in der Steuer- und Rechtsberatung und so weiter und den SportlerInnen dann auch dort Beratungsmöglichkeiten bieten. Wir machen Schulungen mit denen. Beim Club der Besten haben wir LinkedIn-Schulungen mit den Athletinnen gemacht, also wie sie ihr Profil so aufstellen können für die Karriere danach. Also ganz viele sind ja dual unterwegs. Also wir versuchen über den finanziellen Support da letztendlich den SportlerInnen Plattformen zu geben und da gehören eben auch Auftritte bei Konferenzen oder Ähnliches dazu.
Wie eng ist der Austausch mit den Sportlern? Also läuft das jetzt im täglichen Doing? Hat man da so fix oder wo? Einmal im Monat oder einmal in der Woche oder so? Oder macht ihr das dann? Oder du? Oder rufst du mal einfach an, wenn was ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es organisiert?
Also von unserer Seite ist es so, dass für uns der erste Ansprechpartner immer die Sporthilfe ist. Jetzt hat sich aber, wir sind seit 13 Jahren Partner der Stiftung Deutsche Sporthilfe, natürlich schon einige Kontakte auch einfach bilateral so verfestigt. Und da kommt mir natürlich zugute, dass ich selber aus dem Sport komme, entsprechend die Sprache der Sportlerin oder deren Bedürfnisse vor allem auch kenne. Da gibt es viele Kontaktmöglichkeiten, wo die Sporthilfe auch völlig fein ist, dass wir direkt auf die SportlerInnen zugehen und wenn wir Anfragen haben, das direkt auch mit denen klären können.
Du machst ja generell Communications, also nicht nur die Sportgeschichte, ne?
Ja, also das geht über das Sportengagement hinaus. Ja.
Dann muss man sich vielleicht auch mal um andere Dinge kümmern. Nun neigt sich das Sportjahr ja langsam dem Ende entgegen. Ist die Luft gerade so ein bisschen raus oder produziert ihr weiter Assets, Content aus Trainingslagern oder was weiß ich, wo die Sportler sich gerade befinden?
Also wir haben momentan einen klaren Fokus auf den Ball des Sports für uns. Das ist der nächste große Meilenstein, der findet Ende Februar in der Festhalle statt. Das ist so das Flagship-Event für die Stiftung Deutsche Sporthilfe, Charity-Veranstaltung, wo sie nochmal ganz viel Fördergelder einnehmen werden. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben Perfect Fit auch tatsächlich in eine zweite Phase gehievt. Also wir sind von den Testimonials weg, weil eben die Großteil der genannten nicht mehr in diesem Elite Plus Förderpool drin sind. Das heißt, wir sind jetzt in 3 Clustern unterwegs. Das ist einmal Leistung, Teamplay und Vielfalt. Und wir werden vor allem auf den Vielfalt-Aspekt, wo eben die Paraförderung auch mit reinfällt, aber wo wir auch beratend der Sporthilfe gegenüber auftreten können als Unternehmen, jetzt den Fokus legen. Also das ist die Phase, in der wir gerade sind.
Und wie viel Content wird so produziert pro Sportler oder insgesamt auf den Accounts? Kann man das so sagen, um den mal den Zuschauern, Zuhörern ein bisschen einen Eindruck zu geben?
ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann. Es ist super individuell, je nach Story und Möglichkeiten, die Ausspielung auch.
Ja, total, absolut. Also wir nutzen einen Touchpoint mit den SportlerInnen sehr intensiv. Also der war jetzt schon, Ende September war der Club der Besten in der Türkei. Den haben wir für ganz viele, also die angesprochene LinkedIn-Schulung zum Beispiel genutzt, aber wir nutzen ihn auch zur Content-Produktion. Also bietet einfach den ungemeinen Vorteil, dass wir alle Top-Athletinnen, also Club der Besten vielleicht kurz erklären, das sind die MedaillengewinnerInnen der letzten 12 Monate, die bei Welt- und Olympischen Spielen, Paralympics, Medaillen geholt haben, werden von der Sporthilfe eingeladen und da ist einfach also roundabout 100 Athleten sind vor Ort und mit denen können wir natürlich ganz viel dann vor Ort produzieren. Das ist das Angenehme, wenn sie alle vor Ort sind. Dazwischen kommt immer noch mal auch, wenn wir Touchpoints mit denen haben, natürlich eine weitere Möglichkeit, mit denen Content zu produzieren.
Michael, wie ist bei euch? Wir hatten, wie schon gesagt, ein wahnsinnig sportliches 2024, Paralympics, Olympia, Europameisterschaft. Wie ist bei euch am Jahresende? Erstmal durchatmen in Planung für 25 oder produziert ihr gerade auch viel? Unabhängig von diesem Großereignis, nicht genannt.
Ja, das hängt so von den Sportarten ab. Also grundsätzlich sind wir eher sommerlastig mit vielen unserer Kunden und Sportengagements. Wir hatten jetzt aber auch Anfang November noch die League of Legends Weltmeisterschaft in London. Die ist in Berlin gestartet, dann Paris, dann nach
also
London.
Also E-Sports, kommen wir gleich noch zu.
E-Sports, genau. Ja, League of Legends ist ein Spiel, das meistgespielte Spiel der Welt momentan. Also ging bei uns so der Puls bis Mitte November relativ hoch. Und wir haben im Januar dann wiederum ein Hallenfußballturnier, wo wir einen Kunden unterstützen dürfen und dann tatsächlich wird es ruhiger und dann geht es im April mit dem Masters in Augusta meistens wieder los. Das sind dann so die Golfturniere.
Wenn die Rolex in die Kamera gehalten wird.
Genau.
Was macht ihr, hake ich hier gleich mal ein, was macht ihr für League of Legends konkret? Was für Content, was setzt ihr da um? Was organisiert ihr oder produziert ihr?
Also wir betreuen einen Sponsor der globalen League of Legends Events. Das ist ein Automobilkonzern, für den wir arbeiten dürfen. Die sind Partner von allen League of Legends Events.
Dem geht's ganz gut, dem Automobilkonzern, im Vergleich zu anderen, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Das
auch nicht mehr selbstverständlich.
Vielleicht haben wir ein kleines Puzzlestein dank genau. League of Legends. Ja. Wir aktivieren ein Sponsorship. Also der normale Weg ist, man kauft ein Paket, das sind oft Logorechte, das ist jetzt nicht für jeden interessant, das ist für einen chinesischen Automobilhersteller, der bei der Europameisterschaft wird wahrscheinlich wichtiger, dass er die Banden belegt, der braucht Awareness, das soll bekannt werden. Für die deutschen Hersteller sind natürlich andere Ziele. Da geht es dann eher um eine Customer Journey. Wie kriegen wir die Leute auf die Website? Wie schaffen wir das, die Gaming-Community so anzusprechen, dass sie die Marke in einem positiven Umfeld positiv wahrnehmen? Man geht ja davon aus, dass es so die digitale Zukunft ist. Also Menschen, die sehr gut gebildet sind, sehr digital gebildet sind. Da ist die Wette definitiv so, dass sie auch gutes Geld verdienen werden und sich dann durchaus das eine oder andere Produkt leisten können. Und wir versuchen einfach, Stories zu schreiben, zu produzieren, damit die Gaming-Community die Kunden wahrnimmt.
Auf dem Kanal des Kunden, auf dem designierten
Allen möglichen Kanälen. Das sind die eigenen Konzernkanäle, das ist die Live-Übertragung, auch die gibt es bei League of Legends. Das findet dann nicht in ARD und ZDF statt, sondern eher bei Twitch. Mhm. Da schauen aber dann in diesem Fall schon mehrere Millionen gleichzeitig dann zu weltweit. Das heißt, da ist man drin mit Logopräsenzen und wir versuchen dann eben da auch noch über Storytelling reinzukommen. Zum Beispiel, wenn der Pokal in die Halle kommt, dann ist es eigentlich ein toller Moment für jeden Fan, weil die heilige Trophäe kommt in die Halle und die wird natürlich dann mit einem Fahrzeug unseres Kunden dann da angebracht und das begleiten wir dann filmisch und das wird dann in den Live-Feed integriert. Also wir versuchen schon nicht nur Marke zu kommunizieren, sondern auch Produkt und Services. Mhm. Und es gelingt, wenn man da ein bisschen Kreativität hat und gute Connections, alle Stakeholder versteht, dann kriegt man das so auf die Straße.
Das hört sich jetzt nach so einem Gegenentwurf zu der doch sehr auch Breitensport, Sporthilfe, soziale Verantwortung, da eher Glamour-Welt. Also ihr bespielt beide Seiten, oder?
Ja, das hängt immer einfach von den KPIs des Kunden ab. Also ich glaube halt, dass Sportmarketing die komplette Marketing-Klaviatur bespielen kann. Und wenn jemand eher so einen intellektuellen Ansatz sucht und sagt, wir wollen für unsere Berater etwas haben und dieser Perfect Fit funktioniert ja wunderbar auch in die andere Richtung. Pascal hat es angesprochen, LinkedIn-Schulungen, Steuerrechtsschulungen, das ist natürlich das Kernbusiness von PwC. Der Perfect Fit geht auch in die andere Richtung. Das heißt, man lernt gegenseitig. Die Berater oder die Professionals lernen von den Sportlern, wie man mit Druck umgeht, mit Vorbereitung, motivationalen Themen und genauso andersrum. Also das ist, finde ich, wirklich ein Best Case. Andere Sponsoren haben andere KPIs, die suchen Reichweitenziele, Community- oder Engagement-Ziele oder eben Website-Visits. Das definiert man immer mit jedem Kunden individuell letztendlich.
Aber danke, dass du Perfect Fit wieder ins Spiel gebracht hast. Eine Frage, die mir noch am Herzen lag, was ich ganz cool fand. Ihr nutzt ist kein schönes Wort, fehlt in dem Zusammenhang ja auch eure eigenen Leute, Top-Sportlerinnen aus dem Hause PwC für Content im Rahmen von Perfect Fit. Habt ihr da genug?
Wir haben einige, das wollte ich vorhin nämlich andeuten mit dem Schlupfloch, was uns geboten hat. Ja. Also wir haben mit Kira Horn, eine Hockey-Nationalspielerin, die in Paris war, und wir haben mit Mathis Ziegler, einen Sitzvolleyballer, der bei den Paralympics war. Insofern haben wir da natürlich Insights bekommen, und das haben wir aber primär intern positioniert und verwertet. Also da über das Intranet entsprechend den Hub geschaffen und viele Leute mobilisiert zu der Zeit.
Aber die habe ich auch extern irgendwo gesehen, kann das sein, die Leute?
Die nehmen wir auch extern mit, ganz klar, aber sie haben natürlich intern nochmal andere, da sind wir wieder bei der Frage, was kann man alles? Klar. Also man darf offiziell, glaube ich, mit aus dem Olympischen Dorf filmen und ähnliches. Das ist natürlich wahnsinnig restriktiv. Da haben sie uns aber mal mitgenommen, dass wir einmal so einen Blick ins Zimmer sehen durften. Insofern,
also das extern, war dann nochmal spannend. Extern, oft ja auch intern, geht dann auch in gewissem Sinne zumindest Perfect Fit.
Absolut, also auf allen Ebenen. Also natürlich nutzen wir auch unsere Sportlerinnen, die wir im Unternehmen haben. Also wir haben tatsächlich auch noch einen Fahrer, der jetzt in Mailand 2026, ja, Pilot ist er nicht, da sitzt bei Johannes Flores, aber Georg Fleischhauer ist der in Mailand für uns quasi PwC-seitig am Start sein wird. Das ist natürlich super spannend, also auch jetzt in der Vorbereitungsphase ihn zu verfolgen und tatsächlich genau das auch nach außen zu transportieren. Wie schafft er das, den anspruchsvollen Beruf, aber auch eben die anspruchsvolle Sportkarriere unter einen Hut zu kriegen? Insofern ist das was wir natürlich auch nochmal thematisch beleuchten werden.
Werte hast du angesprochen, eine Frage dreht sich schon darum, nochmal an beide die Frage. Wir sprechen ja viel über gesellschaftliche Spaltung. In den USA extrem, auch bei uns. Kann Sport auch gesellschaftlicher Kitt sein? Seid ihr immer noch vielleicht die einzige Plattform, wo, also Sport als Plattform genommen, wo Menschen unterschiedlicher Lager, die vielleicht sonst kaum noch miteinander Kontakt haben, gemeinsam auch Begeisterung empfinden und in einem Team arbeiten? Würdet ihr schon so sehen, oder mutet man dem Sport dann ein bisschen viel zu mit diesem Anspruch?
Also ich bin überzeugt davon, dass Sport verbinden kann. Also ich würde es eher clustern in, ich kenne auch Leute, die einfach sagen, gut, Sport grundsätzlich ist nicht so mein Thema. Die sind dann kulturell anders unterwegs, aber auch da würde ich sagen, auch das verbindet. Sport aus meiner Sicht, aber die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, sind einfach, also dann losgelöst von Sportart oder Mannschaft, die sie unterstützen, aber dann tatsächlich bereit, mit anderen Leuten sich da zusammenzutun. Also insofern ist das für mich ein ganz wertvoller Baustein in der Gesellschaft.
Ich kann da nur zustimmen. Ich glaube, das hat drei Ebenen. Sport an sich hat einfach, das ist das Messen unter gleichen Bedingungen. Für jeden, kann jeder mitmachen. Das ist schon mal sehr, sehr inklusiv, das persönliche Sporttreiben. In der Peer Group habe ich Fanerlebnisse. Ich gehe mit Freunden zum Fußballspiel, zum Handballspiel, zum Basketballspiel, habe eine gute Zeit, erlebe Gemeinschaftserlebnisse. Und wir erleben auch, ich spreche mal kurz das Sommermärchen 2006 an, wie so ein Ruck durch eine ganze Gesellschaft gehen kann, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und auch gesellschaftlich was passieren kann. Nelson Mandela hat mal gesagt, Sport has the power to change the world. Daran glauben wir tatsächlich. Wir sehen das bei verschiedenen Bewegungen, die auch so in Amerika entstanden sind. Ja, Kaepernick hatte ja in der NFL die Bewegung losgestoßen. Und das sehen wir einfach. Die Black Panther waren 1968. Gibt es ein ganz ikonisches Bild bei der Siegerehrung, wo die zwei Jungs mit der erhobenen Faust
auf dem Bild sind. Kaepernick muss man kurz erklären. Kannst du das nochmal machen für die Zuschauer? Ist nicht jedem mehr so geläufig wie die Black Panther, auch wenn es länger her ist.
Ja. Ich komme nur nicht auf den Begriff gerade, wie das hieß damals. Wie hieß denn das?
War es im Rahmen von Black Lives Matter?
Genau. Genau, also geht es um Black Lives Matter. Er ist niedergekniet bei der Nationalhymne, meine ich, um ein Zeichen zu setzen, dass gab es kleinere Unruhen. Da wurde bei einem Polizeieinsatz ein schwarzer Mitbürger erschossen,
ermordet mit einem Knie.
Ja.
Mit einem,
ne? Und er wollte da ein Zeichen setzen, und dieses Zeichen war halt in einem Umfeld, wo ein Spotlight drauf ist, ein NFL-Spiel. Die halbe Welt sieht das. Die halbe Welt hat es nachgemacht, und am Schluss hat die ganze Welt darüber diskutiert und hat versucht, über Black Lives Matter da eine gesellschaftliche Bewegung loszustoßen, die aber im Sport begonnen ist, weil eben dieses Spotlight drauf ist. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Sportlern, die auch eine politische Stimme haben, oder sagen wir mal eine gesellschaftspolitische. Und es zeigt sich immer wieder, dass es die gibt, und die können ganz, ganz viel bewegen.
Nochmal zu euch bei PwC, apropos Sport und Bewegen. Perfect Fit ist nicht das einzige Sportengagement von euch. Schildert mal kurz, was Kannst du noch so anreißen, zumindest.
Anreißen kann ich noch, genau. Also neben dem Engagement mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist tatsächlich noch eine Partnerschaft oder eine Kooperation mit der Eintracht Frankfurt Fußball AG, die aber tatsächlich anders geartet ist. Also die würden wir auch anders clustern. Das heißt, es ist eine auf Netzwerk ausgelegte und tatsächlich Lead-Generierung, also Business Development Sicht angelegte Partnerschaft.
Ist Frankfurt eigentlich euer Deutschland-Hauptsitz? Deshalb auch das Vor-Ort-Engagement, oder?
Also wir sind an 21 Standorten in Deutschland verteilt. Frankfurt ist einer oder ist der größte auch noch personell, aber wir auch in München und Düsseldorf haben wir sehr große Hubs. Also insofern sind wir da eigentlich ganz breit aufgestellt.
Okay, neben Eintracht noch was zu nennen oder war es das Große?
Das ist tatsächlich das, was wir im Sport machen, aber wir würden halt immer behaupten oder können das auch mit Fug und Recht tun, dass wir mit der Sporthilfe und dem Engagement im olympischen, paralympischen Bereich tatsächlich alle Disziplinen, die gefördert werden und das sind eine ganze Menge, abdecken. Insofern stehen wir da sehr breit da.
Du bist selbst als Spitzensportler und Basketballmensch aus der Sportwelt gekommen, aber Basketballmanager auch zum PwC gekommen. War es ein Kulturschock eigentlich aus anderen Umfeldern? Nein, vom Style her ja fährt schon mal ein Unterschied. Also oder kannst du auch so locker rumlaufen wie heute? Weiß ich nicht. Ne, bin zu selten bei euch. Aber wie war der Übergang? Was gab es für Parallelen und was gab es echt für starke Unterschiede?
Also es war natürlich ein Schritt in eine andere Welt, dessen war ich mir bewusst.
Wann war das?
Vor dem Hintergrund. Ich habe 2011 meine aktive Karriere beendet und ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, das waren knapp 2-3 Jahre, um mich nochmal zu orientieren, in welche Richtung ich gehen will. Ich war im Sportmarketing unterwegs, im Agenturbereich über das angesprochene Basketballprojekt hier bei den Hamburg Towers, man kann das ja auch beim Namen nennen, einer gescheiterten Olympia-Bewerbung, aber dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich würde gerne mal auf die Seite der Geldgeber im Sport wechseln. Ich wusste, dass die Sporthilfe von PwC unterstützt wird, da gab es auch schon Kontakte und ich habe mich beworben und war sehr neugierig, nicht nur auf das Thema Sport, sondern tatsächlich auch, was eine Wirtschaftsprüfung und Beratungsgesellschaft macht. Ich bin da in dem Marketing-Kommunikationsbereich damals noch zusammengezogen, dann gestartet. Und ja, es gibt einige Parallelen, auf jeden Fall. Also wir haben einen hohen Anspruch bei PwC, den kenne ich aus dem Sport, zumindest stelle ich den mir gegenüber auch und das gefällt mir sehr gut tatsächlich, also dass wir oder dass ich meine Ziele, die ich mir stecke, auch verfolgen kann. Also das Umfeld ist ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld für mich, zumindest im Team. Und das ist ein weiterer Punkt. Also ich verstehe, glaube ich, sehr gut aus dem Sport heraus, was es bedeutet, im Team zu arbeiten, was nötig ist, um da erfolgreich zu sein. Ich würde mir auch attestieren, dass Umgang in Drucksituationen und so weiter etwas, wenn irgendwie das Projekt Ende und die Deadline naht und die Deadline näher rückt, mich nicht in eine Situation bringt, wo ich meinen Kopf verliere, sondern wo ich tatsächlich versuche, dann auch für das Team da zu sein. Also es sind so ein paar Sachen, die ich definitiv adaptiert habe, wobei es auch gar nicht kompliziert sein muss. Also einfach pünktlich sein, was man im Sport irgendwie von klein auf beigebracht kriegt, ist schon was, wenn man das auch teilweise mit den Unternehmen nimmt. Also ich habe da, bevor ich bei PwC war, auch paar Schulungen gemacht und habe verstanden, das ist nicht für alle irgendwie gesetzt, solche kleinen Dinge auch schon mitzunehmen, wenn man einfach irgendwo ein Ziel erreichen möchte.
Nun machst du ja Kommunikation angesprochen bei PwC. Wie bist du zur Kommunikation gekommen? War das schon mal Steckenpferd für dich? Oder?
Also ich habe von der Ausbildung her einen Sportmarketing-Schwerpunkt und dadurch, dass PwC im Marketing damals gar nicht so groß aufgestellt war, sondern tatsächlich die Kommunikation der durchaus größere Bereich war, war das im Endeffekt die Einladung und das Angebot über ein Volontariat, da auch nochmal mehr in den Kommunikationsbereich reinzugehen. Ja. Das fand ich sehr spannend. Ich habe das dankend angenommen und tatsächlich ist seitdem auch erst mein Kommunikationstätigkeitsfeld größer geworden.
Und wenn du so im TV auftrittst während der WM, wie viele Wochen war das eigentlich?
Die WM ging über, ich glaube, 3 Wochen tatsächlich.
Bist du freigestellt? Weil das ja auch Kommunikation und Marketing für PwC. Auch ist sicherlich mal erwähnt worden, was du hauptberuflich machst, oder?
Wird ganz selten erwähnt. Ich mache das tatsächlich aber auch nur punktuell. Also ich mache auch diese Saison noch ein paar Übertragungen für Magenta Sport in der Euroleague. Das beschränkt sich dann aber auf Einsätze in Berlin. Also die sind von Hamburg aus ja gut darstellbar und das ist tatsächlich in meiner Freizeit. Also das eine lässt sich sehr gut mit dem anderen unter einen Hut bringen. Der Fokus und auch die Hauptarbeitszeit, die liegt aber.
Also als Markenbotschafter kannst du da nicht auftreten.
Da halte ich mich ein bisschen bedeckt tatsächlich eher. Also es ist das Schöne natürlich, dass es für mich noch ein Stück weit ein Ausgleich ist. Es ist halt einfach vom Inhaltlichen was komplett anderes als PwC, als Kernkompetenz und Beratungsumfeld einfach belegt, welche Themen.
Gehen wir nochmal kurz zu euch, Apollo 18 oder länger. Wir haben es angerissen, der Autobau, den es gut geht, für E-Sports, dann natürlich Perfect Fit. Was habt ihr noch? Ihr macht auch im Fußball einiges, also im richtig analogen Fußball, wie wir es kennen, auf dem grünen Rasen. Kannst du da mal skizzieren, so anreißen, was ihr für Projekte macht? Völlig unterschiedliche Sachen dabei?
Genau, also wir betreuen da auf der einen Seite dürfen wir beim DFB Projekte betreuen, nämlich die Partnerbetreuung im DFB-Pokal. Auf der anderen Seite betreuen wir auch hier Sponsoren. Das heißt, wir versuchen, deren Engagement sichtbar zu machen. Das ist in München der Fall bei den Löwen, als auch bei der Fortuna in Düsseldorf. Ein ganz, ganz spannendes Projekt, Fortuna für alle. Ein Purpose-Projekt.
Kennen wir noch, also freier Eintritt, nicht die ganze Saison, aber mehrere Spiele, 5, 6 Heimspiele oder nicht ganz so viel, ne? 4, ein paar waren es jedenfalls.
Genau, ich habe die genaue Zahl jetzt auch nicht parat, aber da betreuen wir den Hauptsponsor und da geht es darum, einfach ja, Menschen Fußball zugänglich zu machen und auf der anderen Seite mit dem Fußball Gutes zu tun. Also wir haben was zum Weltwassertag gemacht, wir haben was zum Frauentag gemacht.
Immer im Kontext Fußball.
Immer im Kontext am Fußball. Genau, wir nutzen halt die Essenz, die emotionale Essenz des Fußballs, um auf Themen aufmerksam zu machen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und deswegen finde ich das auch einen tollen Case, den wir da machen dürfen. Genau, und so haben wir ja ganz verschiedene Sportarten. Wir haben im Golf und Tennis noch spannende Projekte und sind seit mehreren Jahren ja auch im E-Sport und Gaming relativ aktiv.
Wollte ich eh wieder drauf zurück. Riesenthema. Wir haben da ja ein Mega-Event vor der Tür. Die ersten E-Sports Olympischen Spiele oder E-Sport Olympia, kann man so nennen, in Saudi-Arabien.
Genau, es wurde jetzt announced. Also viele in der E-Sport-Szene sagen schon seit Jahren, es ist nicht die Frage, ob E-Sport olympisch wird, sondern wann. Und jetzt wird es tatsächlich so sein. Also neben den Olympischen Spielen im Sommer und im Winter gibt es einen kleineren oder einen dritten Bereich, das sind die E-Sport-Olympischen Spiele.
Und die finden jetzt statt, wie soll es anders sein, alles Mögliche findet jetzt statt in Saudi-Arabien.
Sehr junge
die sehr stark investiert haben auch in dem Bereich. Ja. Ich habe gelesen, es sei ein Wendepunkt in der Geschichte des E-Sports, gemeint war wohl eher ein Beschleuniger und ein Booster für das ganze, wachsende Business, ne?
Ja, man muss wissen, dass E-Sport bisher ja gewachsen ist aus eigener Kraft. Mhm. Und jetzt kommt halt so eine Megamarke wie das IOC. Und ich glaube, was E-Sport davon profitieren kann, ist, dass es in gesellschaftlichen Schichten eine Wahrnehmung gibt, die es vorher nicht gab. Die sagen, ja, das sind irgendwie diese Gamer, junge Menschen digital und ich verstehe aber nichts davon. Und dieses Spotlight wird da schon enorm werden.
Und jetzt auch
schon.
So altehrwürdige, das Umstrittene lassen wir mal weg, aber altehrwürdige Institutionen wie IOC, dem ganzen Fundament geben, ist natürlich dann nochmal ein neues Level dann zumindest.
Wie so ein Ritterschlag erstmal dafür.
Welches Potenzial liegt für euch konkret im Event 2025? Du warst jetzt, glaube ich, auch vor einiger Zeit in Saudi-Arabien, als da groß präsentiert wurde einiges. Natürlich Cristiano Ronaldo, alle dabei.
Genau.
Schilder mal, welches Potenzial liegt im Event und was macht ihr? Du hast jetzt schon angerissen, konkret E-Sport-Athleten und für Marken. Muss ja nicht bei dieser einen Marke bleiben, das Interesse ist ja noch größer an E-Sport. Ne?
Genau, was erwarten wir? Also wir warten erstmal, ich war bei der New Global Sports Conference, übrigens ein Kollege von uns organisiert hat mit dem Dino Büscher von der Fischer Arbeit Live Marketing. Wir waren da vor Ort, haben uns das angeschaut, waren IOC-Member, da wurde announced, dass es jetzt eben soweit ist, nach vielen Jahren der Gerüchte, dass es stattfinden wird. Was dort auch stattfindet, ist der E-Sport World Cup. Das heißt, es werden zwei Events da sein. Der E-Sport World Cup ist jedes Jahr. Die Olympischen Spiele sind alle 2 Jahre. Auch nicht immer nur in Saudi-Arabien. Ist noch nicht alles announced. Mhm. Aber was passieren wird, ist einfach, das wird schon der Hub im E-Sport sein oder bleiben. Und viele Menschen werden da drauf schauen. Da werden auch Marken drauf schauen. Und dann ist für jeden in diesem Business letztendlich eine spannende Chance, dass der Sportbegriff halt, der ursprüngliche Sportbegriff im Digitalen weitergedacht wird, weitergelebt wird, neue Erlebnisräume, Spiele und so weiter. Und da profitiert das ganze Ökosystem. Also alle.
Gleichzeitig mit dem Aufstieg des E-Sports wurden immer wieder, wenn ihr immer wieder so Abgesänge auf physischen Sport, auf dem Rasen, im Fußball zum Beispiel. angeblich interessieren sich die Kids nicht mehr für Fußball, sondern für E-Sports. Wenn ich meine Jungs sehe, ich habe 7-jährige Zwillinge und deren Freunde sehe, ist also das Gegenteil der Fall. Alle mit Trikots, bloß immer internationaler, ja. Kann man sagen, interessieren sich nicht mehr für Bundesliga, sondern Champions League. Wie siehst du das? Gibt's wirklich dieses Entweder-Oder oder sind nicht beides immer noch Bereiche, auch der physische Fußball im Marketing und im Geschäft, das wächst, die wachsen einfach?
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, es gibt ja auch Hybride. Also bei den, was ich total spannend finde an den Olympischen Spielen im E-Sport, ist, dass zum Beispiel eine Sportart wie Swift da auch stattfindet.
Was ist das? Swift? Taylor oder?
Was? Ja, genau. Mit Z vorne. Das ist eine Plattform, wo ich mein Rennrad auf der Rolle im Keller fahren kann. Die Rolle misst die Kilowatt, die ich trete. Diese Kilowatt werden übertragen auf eine virtuelle Landschaft, Wattopia. Also die Wattopia. Wir sind sehr kreativ im Sport. Und da kann ich dann tatsächlich gegen andere Rennen fahren. Also anstatt in dem Keller alleine vor mich hinzuschwitzen und die
das
lange...
Das ist so eine Off-Online-Verbindung oder digital-analog-Verbindung.
Das ist eine hybride Sportart.
Und da weiß ich am Ende gar nicht, gehört die jetzt zur E-Sport-Olympia oder zum richtigen Olympia? Ja. Und schwierig dann.
Ja, aber das geht genauso weiter mit VR oder AR Sports. Also da gibt's entstehende Sportarten. Und das finde ich toll am IOC, dass sie eben nicht nur auf traditionellen E-Sports setzen oder Sportsimulationen am Computer, sondern eben auch diese hybriden Sportarten mitnehmen. Was macht es mit dem traditionellen Sport? Der wird sich anpassen in gewisser Weise. Fußball wird immer funktionieren. Es wird auch die Fußball-Bundesliga funktionieren. Aber auch da gibt es ja modernere Formen der Darreichung. Die Hallenturniere, die da jetzt entstehen, die Baller League, die Kings League, die Icon League, 5 gegen 5, schneller, ich glaube 2x15 Minuten, gamifizierende Elemente, da wird ein Würfel geworfen, wer dann Anspiel hat. Das ist einfach spannender für meine Kids, das anzuschauen. Und die Kommentatoren sind eben nicht relativ alteingesessene ARD- und ZDF-Moderatoren, sondern Influencer. Die streamen das und das ist ein bisschen schneller, das macht ein bisschen mehr Spaß zuzuschauen. Meine Kids holt es mehr ab als 90 Minuten. Stichwort Aufmerksamkeitsspanne.
Gaming nochmal, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du Zocker? Es gibt dieses Spiel, hat mich aber auch Michael drüber aufgeklärt. NBA 2K spielst du?
Nein, also wir haben es im Haus, meine Kinder spielen das, aber tatsächlich ist das an mir, also und es gab früher natürlich auch schon Spielkonsolen in unterschiedlichsten
Versionen. Atari hatte ich auch nur seit den 80er.
Genau,
schon.
Naja, wir waren ja auch viel unterwegs und es gab ja auch die mobilen Versionen, aber tatsächlich habe ich da nicht den Zugang gefunden.
Sportart nochmal, wir haben einige gesprochen, welche Sportart hat noch starkes Ausbaupotenzial, zumindest in Deutschland? Nach meinem Dafürhalten ist das Begeisterung in den letzten Jahren für NFL, für Football hierzulande, also letztendlich aber den Football in der NFL in den USA hierzulande deutlich gestiegen. Ist das auch ein stärkeres Thema für euch in Zukunft?
Es ist bereits jetzt ein Thema. Wir haben dieses Jahr ein Team betreut, die in München das Spiel hatten. Es sind 10.
Genau, es sind US-Ligaspiele hier in Deutschland stattgefunden.
Es finden zukünftig NFL-Spiele außerhalb der USA statt. Da ist Spanien ein Standort, da ist England ein Standort und auch Deutschland ist ein Standort.
Sowas wird ja, solche Erwägungen muss ich kurz einhaken, werden, wenn sowas mal in der Bundesliga aufkommt, vage, wird sowas immer stark kritisiert, Ausverkauf und so weiter. In den USA ist aber kein großes Diskussionsthema sowas, oder?
Überhaupt nicht. Und in den USA ist auch das Sportsystem so, dass die NFL-Teams ein Franchise nehmen. Also die sagen auch, wir sind ein Franchise, wir sind kein Verein oder so von der Rechtsform, sondern es ist ein Franchise. Es wird total offen darüber gesprochen, dass es letztendlich ein kommerzielles Produkt ist. Aber die Kunden für den NFL-Team sind die Fans und genauso werden die behandeln. Also eben eine absolute Fanzentrierung. Und die Fans nehmen das an. Sie stehen ja auch im Mittelpunkt. Und von daher ist das Thema, in Deutschland haben wir immer diese kognitive Dissonanz zwischen Fußballkultur und Business. Es ist aber nun mal ein Business. Wir wollen es aber eigentlich als Kulturgut betrachten. In den USA gibt es das nicht. Deutlich mehr Offenheit, klareres System. Und deswegen hat die NFL oder die Fans haben gar keine Berührungsängste mit Spielen in Deutschland. Ob das ein langfristiger Trend ist, das muss man sehen.
Da kann ich als US-Fan ja weniger Spiele sehen, wenn ich vor Ort wohne in den USA. Das ist natürlich ein Nachteil dann.
Die überlegen, ein Spiel mehr zu machen zukünftig. Mehr. Aber die werden ja übertragen.
So viele sind ja auch gar nicht in der NFL.
Ich glaube, das sind 17 Spiele. Es gibt Gerüchte, dass es in 18 das wird. Aber die Kraft von Sport ist ja der Live-Moment sicherlich, aber da sind dann irgendwie 70.000 Menschen im Stadion. Die anderen sitzen eher am Gerät und ob das dann in Deutschland, in England oder in den USA ist, ist sei mal dahingestellt und ist dann eben möglich. Also ist ja nur ein Momentausschnitt, das Live-Erlebnis vor Ort.
Ja, und dadurch auch hier noch mehr Potenzial, glaube ich, für die ganzen.
Ich glaube schon, aber wir Deutschen leben halt auch davon, wir schauen alle Formel 1, wenn Michael Schumacher gewinnt, wir schauen alle die Verschanzentournee, wenn Sven Hannawald gewinnt und wir schauen alle die Tour de France, wenn Jan Ullrich gewinnt und jetzt schauen wir alle die NFL, weil es gerade heiß ist.
Ja, und viele haben gespannt. Auch ihren Lieblingsclub dann auch im Basketball, immer wieder aus meinem Umfeld stehen da drauf, ist mir immer ein bisschen fremd, muss ich gestehen, ja, wie wir schauen. Baseball finde ich eigentlich ganz interessant, bis Baseball sich hier kommerziell in Deutschland durchsetzt, können glaube ich, sehr lange warten. Das schafft nicht mal Apollo 18.
Es gab ja mal das als olympische Rand, also als,
ah ja, schon als Gastsportart. Genau.
Demo-Version. Bestimmt wieder dabei, oder?
Ich glaube es sogar nicht, okay. Ehrlich gesagt.
Schauen wir mal, was aus Baseball wird. Eine abschließende Frage an euch beide. Wir haben ja schon den Kommerzialisierungsaspekt angesprochen, diese Furcht vieler Fans, gerade im Fußball. Es sind ja in den vergangenen Jahren wahnsinnig hohe Summen in den Sport generell geflossen, vor allem im Fußball, geboostet durch die Golfregion einfach Investments aus der Region, was das Marketing attraktiver macht, aber immer Befürchtungen von Fans einhergehen. Haben wir das Peak mittlerweile erreicht oder ist zum Beispiel durch Saudi-Arabien noch viel, viel mehr möglich und wir stehen eigentlich noch fast schon am Anfang von so einer kommerziellen Welle, gerade aus dieser Region auch an Investments. Was denkt ihr, was siehst du?
Also ich würde den großen Unterschied auch zu früher sehen und dann auch da den Einfluss sehen. Man hat also das Portfolio an Möglichkeiten auch gerade für junge Leute ist wahnsinnig gestiegen und ich glaube schon, dass sich das viele Geld, was noch in den Sport zukünftig fließen wird, auch viel mehr verteilen wird, notgedrungen. Dass die Interessenslagen, also es gibt immer eine Sportart, die peakt. Wir waren jetzt gerade bei Football, aber ich glaube, es werden auch noch andere Sportarten kommen und ich glaube, dass viele Geld da Möglichkeiten schaffen wird, im Endeffekt dieses breite Portfolio und diese unterschiedlichen Interessen, die einfach bestehen, auch bei Jugendlichen und sei es E-Sport und sei es diese Weiterentwicklung Hybrid und was auch alles da noch kommen wird, dann zu positionieren, ohne dass die klassischen Sportarten, die funktionieren, aus meiner Sicht verloren gehen.
Ja, und ich glaube einfach an die Kraft von Sport. Ich weiß nicht, wer Mike Tyson und gegen Jake Paul angesehen hat. Ich habe es versucht. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden als Erinnerung an meine Kindheit, als ich Mike Tyson schon angeschaut habe. Da ist Netflix zusammengebrochen. Da waren 110 Millionen Zuschauer. Was Netflix hat, ist, der Content ist immer und überall verfügbar. Und der Live-Moment Sport hat Netflix nie gezwungen. Also von daher sieht man, glaube ich, welche...
Sport kann alles, muss man dann sagen.
Ja, welche, also genau. Netflix ist am härtesten K.O. gegangen. Der Kampf war ja so mittelmäßig, sage ich mal, aus sportlicher Sicht, guter Zirkus. Aber was man daran sieht, ist einfach, und daran glaube ich dann eben auch, ob das dann aus Saudi-Arabien ist oder aus anderen Regionen, diese Kraft des Sports, die Reichweitenkraft. Ronaldo ist jetzt der erste Billionär in Social-Media-Followern, etwa 3 Monate her, hat die größte Reichweite aller Menschen auf dem Planeten. Da ist natürlich Interesse da und das wird weitergehen, daran glaube ich fest.
Also Milliarden, Billion in Englisch, Milliarden Followerschaft.
Ja. Sorry, genau.
Sonst genau, also, schwierig.
Genau. Ich
so ja, überbevölkert sind wir noch nicht.
Genau. In Englisch ausgesprochen Billions.
Ja.
Also
mehr als Taylor Swift vergisst man ja bei dem ganzen Hype. Hat mich damals auch überrascht. Ja, deutlich mehr. Ne?
Deutlich mehr, also 1 Milliarde Follower. Und da sieht man, glaube ich, schon, welche Grundkraft da drin steckt. Und dann kommt das Geld mal von da, mal von hier. Letztendlich geht es darum, dass das Sport, glaube ich, eine gute Zukunft hat für uns alle und viele gute Werte vermittelt. Und davon kann die ganze Gesellschaft profitieren.
Und ihr beide arbeitet tatkräftig dran. Pascal, Michael, hat mich sehr gefreut. War ein wunderbarer Talk. Ich wünsche euch alles Vielen Gute. Dank. Hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Danke.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.